Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Es ist Sommer und damit Festivalzeit. Heute Abend wurde das Musikfestival in Aix-en-Provence mit der Drei-Groschen-Oper eröffnet, inszeniert von Thomas Ostermeier. Ein langer Abend, über den wir ganz am Ende dieser Fazitausgabe sprechen. Peter Biri wählte auch einen französischen Namen als Pseudonym, Pascal Mercier. Mit seinem Roman Nachtzug nach Lissabon wurde der Schweizer Philosoph weltberühmt. Sein Lebensthema war die Frage nach der inneren Freiheit. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Und mit einiger Verspätung wurde heute die Leitung der nächsten Berlin-Biennale bekannt gegeben. Sascha Kohler heißt die Kuratorin, ein Name, der vielen auch in der Kunstblase erstmal nichts sagen wird. Der Name Pascal Mercier ist einem Millionenpublikum bekannt. Erst viele Jahre nach den ersten Romanen lüftete Peter Biri sein Pseudonym, sein akademisches Schaffen. Er war ja Philosoph, ließ sich mit der Belletristik wohl nicht so ohne weiteres verbinden. 5 Romane veröffentlichte Pascal Mercier und zahlreiche philosophische Bücher, etwa Das Handwerk der Freiheit oder zuletzt Gewicht der Worte. Ab 2004 wurde sein Werk im Hansa Verlag veröffentlicht und Biris Lektor Tobias Heil hat heute hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur erzählt, wie es zu dieser Zusammenarbeit überhaupt kam.
Also das war so eine Geschichte, die man immer wieder gern erzählt, weil man daran sieht, welche Zufälle in Verlagen dann immer wieder eine Rolle spielen. Das Manuskript vom Handwerk der Freiheit wurde uns sozusagen zugesteckt. Er hat bei seinem alten Verlag keinen Ansprechpartner mehr gehabt. Und das war so kurz vor der Messe in Frankfurt, also ungünstigster Zeitpunkt. Und ich habe angefangen zu lesen und war völlig hin und weg. Nun ist es aber so, dass ich kein Philosoph bin und mir deswegen kein richtiges Urteil zugetraut habe. Aber unsere Nachbarin zu Hause war oder ist auch noch Philosophin, promoviert, und da habe ich das am Abend gebracht. Und wirklich so über den Gartenzaun, und dann hat die mich am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, das ist der Wahnsinn, das müsst ihr unbedingt machen. Und dann habe ich mich mit Biri, also er kam dann gerade zufällig nach München, und dann hat er gesagt, da treffen wir uns doch im Hotel 4 Jahreszeiten. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, was ist das für ein gleich Hotel 4 Jahreszeiten? Aber er war dann ganz zurückhaltend und nett und ja, und meinen Sie wirklich, und Hansa und so. Ja, und so sind wir uns dann sehr schnell einig geworden bei 2000 Café im Foyer von 4 Jahreszeiten. So habe ich ihn kennengelernt.
Ja, die Zusammenarbeit zwischen dem Hansa Verlag und Peter Biri hielt dann rund 20 Jahre und sein Millionenbestseller Nachtzug nach Lissabon wurde 2004 auch bei Hansa verlegt. Peter Biri hatte seine akademische Traumkarriere, schlug dann aber eben auch andere Wege ein. Die Frage nach dem richtigen, dem sinnstiftenden Leben, so Tobias Heil, die zieht sich durch sein gesamtes Schreiben.
Naja, das waren eigentlich immer wieder ähnliche Themen, die man auch in seinen beiden eben ja populären philosophischen Büchern wiederfinden konnte, also im Handwerk der Freiheit und in einer Art zu leben. Es geht immer ums Problem der, ja, sag mal, inneren Freiheit des Menschen. Im Handwerk der Freiheit wird es in der ganz klassischen Theorie der Willensfreiheit eben entwickelt. Und in Romanen sehen wir immer wieder Figuren, die sich an einem Punkt ihres Lebens sagen, ist das eigentlich mein Leben oder will ich nicht ein ganz anderes Leben? Also eben im Nachtzug nach Lissabon kennen ja sehr viele Menschen. Es ist eben der griechische Lehrer, der plötzlich alles hinter sich lässt und nach Lissabon fährt und ein völlig neues Leben beginnt. Und das ist was, glaube ich, eher ein Gedanke, mit dem er auch selber immer wieder gespielt hat und den er ja auch umgesetzt hat. Ne? Also er hatte diesen sehr angesehenen Philosophielehrstuhl, er war in der philosophischen Community sehr angesehen, er hätte eigentlich einfach seine akademische Karriere weiter betreiben können, aber er hat sich dann eine zweite Existenz aufgebaut als Pascal Mercier. Und erst nach dem zweiten Roman, nach dem Klavierstimmer, das war glaube ich 98 oder so die Gegend, hat er dann auch dieses Pseudonym gelüftet und hat dann zugegeben, dass Pascal Mercier eigentlich Peter Biri ist.
Ja, und nun ist der Schweizer Peter Biri im Alter von 79 Jahren gestorben. Knut Korzen erinnert in seinem Nachruf an einen Philosophen, der eine Sprache fand, die alles nochmal anders sagt.
Das Wichtige ist, dass wer philosophische Überlegungen hört oder liest, sie nicht einfach als abstrakte Überlegungen nur wahrnimmt, sondern er muss immer wissen, wovon da die Rede ist in seinem eigenen Leben, sonst findet er die Überlegungen fade und sie treffen ihn nicht.
Peter Biri schrieb niemals fade. Daraus erklärt sich auch sein enormer Erfolg. Der gebürtige Berner, der lange an der Freien Universität Berlin lehrte, war zeitweise einer der meistgelesenen Philosophen im deutschsprachigen Raum. Was nicht nur damit zusammenhing, dass sich sein philosophisches Werk »Das Handwerk der Freiheit« über 40.000 Mal verkaufte, für einen solchen Titel schon eine astronomisch hohe Zahl. Nein, Peter Bieri reüssierte in Sonderheit in der Belletristik als Romancier. Vor allem mit seinem 2004 veröffentlichten Longseller »Nachtzug nach Lissabon«, veröffentlicht unter seinem Pseudonym Pascal Mercier, der eine Millionenauflage erreichte. Spürte der Professor da den Neid der philosophischen Fachkollegenschaft?
Es kann sein, dass es diesen Neid gibt. Ich bin bisher nicht wirklich mit ihm konfrontiert worden. Das hat auch damit zu tun, dass meine literarische Tätigkeit im Milieu der philosophischen Fachkollegen kaum Erwähnung findet. Das ist eher so gelaufen, dass das am Anfang totgeschwiegen wurde. Jetzt kann man nicht sagen, dass es totgeschwiegen wird, aber es wird einfach nicht erwähnt.
Wer Peter Bieris Bücher noch nicht kennen sollte, sei beruhigt. Steht doch am Ende von »Nachtzug nach Lissabon«, es spreche einiges gegen den sofortigen Gehorsam gegenüber dem Massengeschmack und vieles für die Gewohnheit, Bestseller erst Jahre später, lange nach ihrem Erscheinen, zu lesen. Aber was ist es, das so viele Leser Bieri erliegen ließ und lässt? Es wird die Tatsache sein, dass der so bedächtig formulierende Schweizer Sinnlichkeit und Reflexion in seinen Büchern auf einzigartige Weise vereinte. Die Hauptfigur seines Romans, Nachtzug nach Lissabon, der fiktive portugiesische Arzt und Dichter Amadeo de Prado, denkt unentwegt über schwergewichtige Fragen nach. Notiert zum Beispiel, man könnte die Angst vor dem Tod beschreiben als die Angst, nicht der werden zu können, auf den hin man sich angelegt hat. Man dürfe sich selbst nicht verfehlen.
Naja, es ist eine Antwort auf eine Frage, die das Buch durchzieht, nämlich, was für ein Verhältnis hat man zur eigenen Endlichkeit und zu dem Bewusstsein, dass die eigene Lebenszeit verrinnt und damit auch zum Tod und zur Angst vor dem Tod und wovor ist diese Angst eigentlich eine Angst? Und ich denke, dass das Verhältnis, das wir zu unserer Lebenszeit haben, wenn es ein artikuliertes, waches Verhältnis ist, dann ist es geleitet von der Frage, mache ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, wirklich das, was für mich wichtig ist? Oder wird mir die Zeit gewissermaßen gestohlen oder lasse ich mir sie stehlen? Und wenn das die Frage ist, dann fragt man, was heißt denn wichtig? Und da kann die Antwort eigentlich nur sein, dasjenige ist wichtig, was mir dazu verhilft, der zu werden, von dem ich mir wünsche, dass ich es werde.
Solche Gedanken flocht Bieri ein in die spannende Rahmenhandlung seiner Bücher. Peter Bieri, der auch Indologe und Anglist war, ein Sprachfreak, wie er sagte, lieferte eine ziemlich exakte Beschreibung seiner eigenen Person, als er über seinen Helden Amadeo de Prado festhielt, der reagiere auf Wörter so heftig, als seien sie viel wichtiger als Sachen, ein sprachbesessener, sprachverhexter Mensch, dem ein falsches Wort mehr ausmachte als ein Messerstich. Was ihn trieb, hat Niklas Luhmann 1979 einmal in den Begriff Parallelpoesie gefasst. Das heißt, dieser nun im Alter von 79 Jahren gestorbene Autor fand abseits des theoretischen Jargons der Wissenschaft eine Sprache, die alles noch einmal anders sagt.
Könnte man so sagen, also im Nachtzug nach Lissabon etwa mache ich es ja so, dass die gedanklichen, also philosophischen Themen sich jeweils entwickeln aus Erzählungen heraus, die die Erfahrung, diese konkrete sinnliche Erfahrung von Personen betreffen, so dass es diesen Zusammenhang gibt. Und dieses Wechselspiel scheint mir das zu sein, was die Leute erreicht.
Der Philosoph Peter Bieri über seinen Millionenbestseller Nachtzug nach Lissabon, der unter seinem Pseudonym Pascal Mercier erschien. Peter Bieri ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Hamburger Bahnhof in Berlin verträgt als Ausstellungshalle große Installationen oder andersherum gesagt, es braucht auch den ganz großen künstlerischen Auftritt, um seine Wirkung zu entfalten. Katharina Grosse, Thomas Saraceno, vor langer Zeit Carsten Höller und viele andere hinterließen Spuren und jetzt die spanische Bildhauerin Eva Fabregas. Riesige organische Wülste winden sich um die historischen Stahlträger, liegen da, türmen sich, das hat etwas von Gedärmen, aber es hat auch etwas technisch-künstliches. Mit der Kuratorin Anna-Katharina Gebbers sprach ich vor der Sendung über Devouring Lovers, so heißt diese ortsspezifische Installation von Eva Fabregas. Guten Abend, Frau Gebbers.
Guten Abend.
Devouring Lovers, also Liebende, die sich verschlingen, da steckt die Ambivalenz ja eigentlich schon im Ausstellungstitel.
Ganz genau, und darum geht es auch, Eva Fabregas. Also man kommt in diese Halle rein und man hat ganz unterschiedliche Assoziationen. Das ist eben eine monumentale Installation, die mit tentakelartigen Skulpturen, die sich wie fleischähnlich um die Metallträger der Halle winden, wie Sie schon gesagt haben, die von außen hochwachsen und in verschiedenen Farben auch dieses Fleischliche und Körperliche assoziieren. Und wenn man reinkommt, denkt man vielleicht zunächst mal an einen Science-Fiction-Film oder man denkt auch an ein zügelloses Wuchern, aber eben auch, wie der Titel sagt, diese Devouring Lovers, ich sage auch immer, sich gegenseitig verschlingende Liebende, erwecken auch Assoziationen wie Begehren, Liebe und Intimität, und aber eben daneben auch Kannibalismus, Parasitismus, Kontamination, Geschwüre und all das lässt sich da in dieser Installation hineindenken. Und zugleich gibt es auch in diesen Installationen ab und zu leicht, zunächst mal kaum merkliche, zuckende Bewegungen, die dem Ganzen natürlich nochmal wieder eine andere...
Das bewegt sich.
Ja, das sind kleine Bewegungen, wenn man genau hinschaut, die natürlich auch nochmal einen Hintergrund des Körperlichen, des auch der eigenen Handlungsfähigkeit dieser Objekte assoziieren. Und das ist natürlich auch interessant.
Ja, und wären das andere Farben, würde das ja auch nochmal eine ganz andere, vielleicht sogar auch eklige Wirkung erzeugen, ne?
Ja, genau. Aber das tut es eigentlich auch so. Ich merke das an den Leuten. Es bewirkt unterschiedlichste Assoziationen. Aber ich finde eben daran bemerkenswert, dass diese unterschiedlichen Assoziationen eigentlich rein durch das Material Luft hervorgerufen werden. Also Luft ist das Hauptmaterial von diesen Skulpturen von Eva Fabregas. Es ist das Material, das Volumen und die Formen schafft. Und das erzeugt eben so eine Veränderung der Wahrnehmung vom Raum, aber auch von uns.
Diese Gedärme, sind die eigentlich weich oder sieht das nur so aus?
Die sind weich. Also Eva Fabregas, die arbeitet eigentlich immer mit weichen und elastischen Materialien, weil für sie auch das Sensorische, das Taktile total wichtig ist. Also auch dieser Dialog mit dem Material. Und sie hat sich das sehr genau angeschaut und hat eben tatsächlich im Dialog mit diesem physischen Raum diese Arbeit entwickelt. Eben, wie gesagt, zunächst über Zeichnungen und dann tatsächlich entstehen eben diese Skulpturen auch in einem Prozess des Nähens. Zunächst mal in ihrem Studio, das macht sie mit ihren Assistenten. Und dann ist sie damit nach Berlin gekommen und dann haben wir über die letzten 5 Wochen tatsächlich diese aufblasbaren Volumina dort eingefüllt mit einer ganzen Reihe von Menschen. Ein sehr physischer, ein wirklich sehr taktiler, bildhauerischer Prozess. Mhm. Man möchte tatsächlich die Werke auch anfassen.
Darf man nicht.
Aber das ist natürlich auch interessant, wie man sich dann selbst dabei beobachten kann, dass man es eigentlich möchte und man hineingelockt wird dort hinein.
Frau Gebbers, warum wollten Sie Eva Fabregas im Hamburger Bahnhof haben?
Es ist eine Entscheidung, die eben von dem offenen Direktoren getroffen wurde, die eben auch sehr genau in ihrem ersten Jahr jetzt darauf geachtet haben, dass viele Frauen vertreten sind. Es geht sehr stark auch um Körper. Also das kann man auch im Gesamtbild dieses Programms sehen. Wir haben zum Beispiel Christina Quals im Obergeschoss. Dann gibt es den französischen Pavillon, wo es auch um Tanzen geht. Es geht um Fred Sandberg. Vieles hat eben mit diesem körperlichen Erleben, mit dem sensorischen auch auch mit dem sich in einer Welt zurechtfinden zu tun. Es gibt also eigentlich kaum eine Künstlerin, die besser in dieses Konzept hineinpasst als Eva Fabregas, die einen auch durch ihr Werk auf eine so leichte Art und Weise spüren lässt, wie sich der Körper im Raum auch fühlt. Man fühlt sich eben auch klein plötzlich in dieser Halle und gleichzeitig wirken auch diese Skulpturen so, als ob sie diese riesigen Stahlträger auch bezwingen. Und damit ist sie aber eigentlich auch eine Vertreterin von einer jüngeren Generation, von vor allem Künstlerinnen, würde ich jetzt mal sagen, die den Skulpturbegriff erweitern. Das macht eben Eva Fabregas aber eine ganz meisterliche Seite, wie sie sich mit diesen abstrakten und minimalistischen Skulpturen, ich würde sagen, bildgewaltig gegen auch sowas wie reduktive, repressive Verfahren der Einhegung und eben, was sie vorhin auch sagte, der Gleichsetzung von Objekten und Bildern stemmt. Und das finde ich ganz interessant. Da gibt es eine ganze Reihe von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, die das machen und sich diesen Zurichtungen durch Repräsentation sehr klug entziehen. Und das macht die eben meisterlich eben vor einiges im Hamburger Bahnhof in dieser Verbindung zwischen diesen harten industriellen Stahlträgern und ihren weichen, runden Materialien, die aber zugleich etwas so Bedrohliches auch erzeugen.
Die Kuratorin Anna-Katharina Gebbers über Devouring Lovers, die Installation von Eva Fabregas im Hamburger Bahnhof. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Fazit.
München nach dem Zweiten Weltkrieg, das war eine Stadt, in der sich Menschen aus aller Welt aufhielten, wenn sie sich vielleicht auch nicht zu Hause dort fühlten. 100.000 Menschen, das entspricht einem Fünftel der Bevölkerung, waren sogenannte Displaced Persons. Juden aus ganz Europa, die die Konzentrationslager überlebt hatten, Befreite, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Sie wollten in ihre Heimatländer zurück oder, wenn sie kein Zuhause mehr hatten, nach Israel oder in die USA. Zwei Ausstellungen im Jüdischen Museum und im Münchner Stadtmuseum gleich nebenan widmen sich diesen Displaced Persons. Tobias Krone berichtet, er hat auch eine Zeitzeugin besucht.
Es muss ein schreckliches Gefühl gewesen sein. Da hat man als einer der wenigen Juden in Europa den Holocaust überlebt und dann muss man einen gehässigen Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung lesen, der das Wort Blutsauger enthält. Ein antisemitischer Leserkommentar 1949, unkommentiert. 2 Dutzend Männer aus der jüdischen Bevölkerung sammeln sich am folgenden Tag zum Protest.
Es war eine nicht angemeldete Demonstration und so hat sofort deutsche Polizei eingeschritten. Es gab eine Schießerei. Sie sehen, die jüdischen DPs haben auf die Polizeiautos Hakenkreuze gemalt. Daraufhin hat dann die amerikanische Militärpolizei eingegriffen.
Jutta Fleckenstein, Kuratorin des Jüdischen Museums München.
Und Sie sehen an diesen Bildfolgen, jüdische DPs waren nicht nur Überlebende der Verbrechen, sondern sie waren eben auch in der deutschen Landschaft präsent.
Die Bilder vom Protest, in Lebensgröße an Tuchwände projiziert, erzählen in rasanter Folge von der Demonstration, die aus dem Ruder läuft. Sie sind der vielleicht packendste Moment dieser Ausstellung. Die Juden im Nachkriegsmünchen, sie waren da, sie waren politisch und sie waren sensibel für den Hass, der ihnen auch nach der Kapitulation immer wieder entgegenschlug. Die Jüdinnen und Juden waren nur eine Gruppe von vielen in München der Nachkriegszeit. Ehemalige ZwangsarbeiterInnen aus ganz Europa, befreite Kriegsgefangene, ehemalige Wehrmachtskollaborateure aus Ländern, die die Deutschen angegriffen und erobert hatten. Sie alle sind DPs, Displaced Persons, wie die amerikanischen Besatzer sie nannten. Auch in München sammeln sie sich, um die Vergangenheit und Europa hinter sich zu lassen. Wunschziel waren die USA. Manche Displaced Persons bleiben in München, auch einige wenige Juden. Sie gründen Unternehmen, wie zum Beispiel die Trachtenschneiderei Nowotny. Kuratorin Jutta Fleckenstein steht vor einem Karteikasten aus dem Stadtarchiv mit Gewerbetreibenden. Er ist ein Beweis für mangelnde Aufarbeitung in den Behörden in den 50er Jahren. Hier hatte die Stadtverwaltung während der Nazizeit alle jüdischen Gewerbetreibenden zusammengepackt, um Enteignungen ihres Besitzes vorzunehmen. Nach dem Krieg löste man das Verzeichnis nicht etwa auf, sondern beließ es bei der sogenannten Judenkartei, in die man die neu dazugekommenen jüdischen Geschäftsleute bis in die 50er Jahre hinein einsortierte.
Und da sieht man natürlich in der Bürokratie, es gibt keine Stunde Null. Es gab in keinem Bereich eine Stunde Null, sondern viele Kontinuitätslinien liefen eben weiter.
Die Partnerausstellung im benachbarten Stadtmuseum beleuchtet dagegen die nicht-jüdischen Displaced Persons. Hier beginnt die Forschung gerade erst. Ein Video aus dem Bundesarchiv am Beginn der Ausstellung zeigt, wie sich hunderte Displaced Persons aus den verschiedensten Nationen kurz nach dem Krieg in der Münchner Funkkaserne sammeln. Und dann etwa auf Lastwagen steigen, auf denen dann die griechische Fahne flattert. Euphorie beim Aufbruch nach Hause. Kuratorin Hanna Maischein.
Es war eine gigantische Logistik der Rückführung, die in dieser kurzen Zeit in Gang gebracht wurde.
Wie so viele andere hatten meine Eltern auch den Wunsch, in die USA auszuwandern.
Oresia Poletko, Jahrgang 1961, ist Tochter von ukrainischen Zwangsarbeitern. Sie blieben in München, weil die Eltern von der Zwangsarbeit krank waren und deswegen kein Visum bekamen. Sie mussten bleiben.
Weil einen Weg zurück nach Hause gab es nicht. Das Dorf meiner Mama existierte nicht mehr. Und bei meinem Vater wusste man auch nicht, wie es ist. Und das große Problem war ja auch, dass die ehemaligen Zwangsarbeiter, wenn sie zurückkamen, wie in die Ukraine, in die Sowjetrepublik, dass die als Kollaborateure betrachtet wurden und häufig dann in Straflagern in Sibirien gelandet sind. Also war das auch keine Alternative.
Die Münchnerin lebt heute dort, wo ihr Leben begann, in München-Ludwigsfeld. Einer schlichten Sozialbausiedlung, sehr weit draußen auf einem ehemaligen KZ-Außenlager, Anfang der 50er Jahre für etwa 3000 Displaced Persons errichtet, die nun offiziell heimatlose Ausländer genannt wurden und als solche einen eigenen Pass hatten.
Man durfte nicht wählen, man brauchte für alle Auslandsreisen Visa.
Deutsche wurden Oresia Poletko und ihre Mutter erst in den 90ern, als man nicht mehr mehrere Monatsgehälter für eine Einbürgerung zahlen musste. Oresia Poletkos Geschichte, die Geschichte ihrer Eltern und Nachbarn, die Geschichte von Armut, von Solidarität und einem sehr kosmopolitischen Viertel, kann man anhand von Zeitzeuginnen-Videos und vielen persönlichen Gegenständen in der Ausstellung nachvollziehen. Es ist bewegend und verstörend zugleich, ein München zu entdecken, das sich heute so stolz der Vielfalt seiner internationalen Bevölkerung rühmt und das schon damals, ohne es zu wollen, die halbe Welt beherbergte, weit draußen auf den Äckern, kurz vor Dachau.
Tobias Krone über die große Doppelausstellung Displaced im Jüdischen Museum und im Stadtmuseum München.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Bei Sanierungsarbeiten an einem Wehr in der Isar haben Bauarbeiter Überreste der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge gefunden. Sie waren 1938 auf Befehl von Adolf Hitler abgerissen worden. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sagte dem Münchner Merkur, sie freue sich darauf, dass die Fragmente in die Gemeinde zurückkehrten und dort ein Stück der eigenen Geschichte zeigten. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, entdeckten Bauarbeiter unter anderem Säulenteile und eine Gesetzestafel aus Stein, die früher im Inneren der Synagoge über dem Toraschrank angebracht war. Nach dem Abriss 1938 habe der Schutt zunächst auf einem Firmengelände im Münchner Westen gelagert. Nach dem Krieg sei Gebäudeschutt von dort für Renovierungsarbeiten am Großhesseloher Wehr verwendet worden, wie sich nun herausstellte, auch Überreste der Synagoge. Eine russische Investigativjournalistin ist nach Angaben von Memorial in Tschetschenien zusammengeschlagen worden. Die Menschenrechtsorganisation erklärte in Online-Netzwerken, Elena Milaschina sei nach ihrer Ankunft in der russischen Kaukasusrepublik attackiert worden. Ihr seien die Finger gebrochen worden, sie habe Prellungen am ganzen Körper und verliere von Zeit zu Zeit das Bewusstsein. Milaschina und ihr Anwalt wollten in Grozny an der Urteilsverkündung gegen Sarema Musajewa teilnehmen. Sie ist die Frau eines ehemaligen russischen Bundesrichters tschetschenischer Abstammung. Er war zum Gegner von Tschetscheniens Machthaber Kadyrov geworden. Das Theater Plauen-Zwickau stellt sich gegen ein Genderverbot des Zwickauer Stadtrates. Dieser hatte vorige Woche entschieden, dass Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in ihrer Kommunikation keine Formen wie Genderstern, Unterstrich oder Doppelpunkt für geschlechtersensible Bezeichnungen verwenden dürfen. Der Beschluss ging auf einen Antrag der AfD zurück. Die Theaterleitung sieht darin einen, Zitat, untauglichen Versuch, eine Debatte, welche die gesamte Gesellschaft beschäftigt, mittels eines Verbots zu beenden und will ihre bisherige Linie etwa in Flyern und dem Spielzeitheft beibehalten. Man halte es für wichtig, dass solche Debatten offen geführt würden. Jeder, geschrieben mit Doppelpunkt, solle sich daran beteiligen können. Das französische Modehaus Chanel hat das Seineufer in Paris zu einem Laufsteg umgewandelt. An der Anlegestelle der Rundfahrtschiffe Bateau Mouche zeigten Models die Haute Couture-Kollektion für den kommenden Herbst und Winter. Die Pflastersteine auf dem Boden wurden in verschiedenen Rosatönen koloriert, im Hintergrund war der Eiffelturm zu sehen. Die Show inmitten der Stadt folgt einem Trend. Auch andere Designer präsentierten ihre neuesten Werke in dieser Saison unter freiem Himmel. So zeigte Alaïa seine Damenkleider erst am Sonntag auf der modernen Solferino-Fußgängerbrücke über der Seine.
Eigentlich findet die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst alle zwei Jahre statt, so wie im Begriff verankert. Aber Ende Juni kam die überraschende Mitteilung, dass die 13. Ausgabe um ein Jahr auf 2025 verschoben wird für eine bedeutende zeitgenössische Kunstausstellung. Die wichtigste nach der Documenta in Deutschland ist das keine Nebensächlichkeit. Ebenso wie die Tatsache, dass auch die neue Kuratorin oder der Kurator eigentlich schon im vergangenen September hätte bekannt gegeben werden sollen. Immerhin, jetzt steht das fest. Die Leitung wird die aus Sambia und Indien stammende Kuratorin und Autorin Sascha Kolar übernehmen. Sascha Kolar, ein in der hiesigen Kunstbubble eher noch unbekannter Name, Carsten Probst. Wer ist das denn?
Ja, Sascha Kolar ist hier vielleicht dem Namen nach nicht so bekannt, hat aber, wie man so sagt, schon einige Jahre einen Koffer in Berlin, pendelt immer zwischen Berlin und Mailand, wo sie an der dortigen Neuen Kunstakademie kuratieren lehrt. Sie hat auch in Berlin schon kuratiert und ist assoziiert mit so einer Non-Profit-Initiative, würde ich sagen, die sich Archive nennt und deren Anliegen ist es so, marginalisierte kulturelle Identitäten zu recherchieren und auch eben wieder zugänglich zu machen, um ihnen vielleicht jetzt mal einen bekannteren Namen zu geben. Archive ist angesiedelt im kuratorischen Umfeld von Bonaventure Sobieng-Likung, also des neuen Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt hier in Berlin. Und Sascha Kolar hat sich als Autorin und Kuratorin auch ganz ähnlichen Themen, finde ich, verschrieben wie Likung, also Kunst als ein Mittel der Repression, der Diskriminierung zu widerstehen, eigene Identitäten zu artikulieren, zu recherchieren. Das hat vor allem auch ihre Arbeit in Mumbai, also der großen Wirtschaftsmetropole Indiens, geprägt, wo sie jahrelang auch schon kuratiert hat, Repression gegenüber niederen Kasten und Ausgegrenzten, die da ja besonders ausgeprägt sind, in Ausstellungen auch thematisiert. Aber eben sie ist auch zunehmend auf die Situation in Europa gekommen, hat die im Blick, eben zum Beispiel die Repression gegenüber Sinti und Roma oder Migration von und nach Europa. Das hat sie vor einigen Jahren bei einer größeren Ausstellung mit dem Titel Body Luggage auf dem steirischen Herbst in Graz auch schon thematisiert. Also Kunst als ein Mittel, Repression, die sich in den Körper einschreibt, der eine Stimme zu geben und vor allem auch eine Geschichte zu geben.
Das Kunstmagazin Monopol hatte ja berichtet, dass diese Verschiebung der Berlin Biennale möglicherweise etwas mit der Wahl der künstlerischen Leitung zu tun hat und zwar auch mit einem Skandal, der damit im Zusammenhang steht. Worum geht es da und was hat es jetzt mit der neuen Leitung zu tun?
Naja, ursprünglich hat es bei der Geschäftsführung der Berlin Biennale ja geheißen, diese Verschiebung sei noch eine Spätfolge der Corona-Pandemie, weil viele andere Biennalen dadurch eben auch auf 2024 verschoben werden müssten, mit denen man dann eben nicht konkurrieren wolle. Aber Elke Buhr, die Chefredakteurin von Monopol, hat dann wohl gesteckt bekommen, dass die Verschiebung etwas mit Abidjan Toto aus Kalkutta zu tun haben könnte, der zunächst als Kandidat für die künstlerische Leitung der Berlin Biennale gehandelt worden sein soll, gegen den dann jedoch Vergewaltigungsvorwürfe publik wurden. Und Abidjan Toto würde ich eher so als eine Art Künstleraktivisten bezeichnen, der Projekte so rund um das größte zusammenhängende Waldgebiet der Erde in Südostasien initiiert, wo also so kulturelle Identitäten und Klimadebatten zusammenkommen. Möglicherweise sah sich die Biennale dann aber genötigt, einen Rückzieher zu machen bei der Auswahl der künstlerischen Leitung, kann das aber eben nicht öffentlich machen, weil die Vorwürfe gegen Abidjan Toto nie in einem Gerichtsverfahren bestätigt worden sind. Das heißt also, wenn die Berlin-Biennale das alles jetzt offenlegen würde, würden sie da möglicherweise Rufschädigung betreiben. Stattdessen hat man wohl versucht, das möglichst still sozusagen mit einer neu besetzten künstlerischen Leitung zu lösen.
Ja, aber wenn dieser Kuratorenwechsel stimmt, was lässt sich denn daraus für die Berlin-Biennale schließen? Das ist ja auch schon, ich sag mal, irgendwie peinlich.
Ja, yes. Vielleicht hat man die größte Peinlichkeit dann abgewandt. Also zum einen macht es natürlich deutlich, man hatte sich ursprünglich wohl eine aktivistischere Biennale gewünscht, eine Mischung von Klimadebatte und kultureller Dimension. Durch Sascha Collard hat sich die thematische Ausrichtung etwas verändert, so in Richtung eher Repression gegenüber kulturellen Identitäten. Zum anderen kann man die Biennale natürlich auch verstehen. Die kann sich absolut keinen Skandal erlauben. Bei der letzten Biennale gab es schon einige grenzwertige Situationen, als es den Vorwurf diskriminierender Darstellung der Gefangenen im Abu Ghraib, also in diesem Gefängnis in Irak, gab und auch der Israelfeindlichkeit einiger künstlerischer Arbeiten. Also da wollte man sicherlich auch jetzt auf Nummer sicher gehen.
Denken Sie, dass das ein Erfolg wird, diese nächste Biennale? Schwer zu sagen jetzt schon, ne?
Schwer zu sagen, aber nach allem, was ich von Sascha Collard jetzt gesehen und auch gehört habe, auch in Interviews nochmal gelesen habe, ist das eine sehr, sehr gute, anscheinend auch sehr risikoarme Wahl. Ich bin also in jedem Fall sehr neugierig, weil sie doch einen sehr erzählerischen und auch, glaube ich, sehr humorvollen Ansatz in ihrer Art zu kuratieren hat. Und ich freue mich darauf, das zu sehen, was sie dann macht.
Sascha Collard, den Namen muss man sich also merken, so heißt die Kuratorin der 13. Berlin-Biennale, die erst 2025 statt 2024 stattfinden wird. Und Informationen waren es von Carsten Probst. Das Festival in Aix-en-Provence ist ein Musikfestival, in dem die Oper, vor allem auch die Mozart-Oper, gefeiert wird. Und Pierre Audy, der das Festival leitet, der wollte immer schon Thomas Ostermeier für eine Opernregie gewinnen. Jetzt sind die beiden zusammengekommen, und zwar mit Brechts Drei-Groschen-Oper. Auch wenn die ja in dem Sinne gar keine Oper ist, es singen Schauspieler und keine ausgebildeten Opernsänger. Thomas Ostermeier hat sie mit dem Ensemble der Comédie Française inszeniert, und heute Abend wurde damit das Festival in Aix-en-Provence eröffnet. L'Opéra de Katsu, die Drei-Groschen-Oper auf Französisch in einer Neuübersetzung von Alexandre Pateau. Eberhard Spreng musste die Premiere früher verlassen, Herr Spreng, weil das so eine monumentale Inszenierung ist, also im Sinne von monumental lang, oder weil es spät losging?
Es geht spät los. Es wird ja erst um 22 Uhr dunkel. Deswegen haben viele Sommerfestivals, Aix, Avignon, fangen dann eben halt auch erst um 22 Uhr an, weil nur dann hat man eine gewisse Kontrolle über das Licht, was auf der Bühne notwendig ist, was auf der Bühne gemacht werden soll. Und diese Inszenierung muss das ganz besonders, denn sie arbeitet gleich von Anfang an mit Leuchtrahmen, mit Leuchtschriften, die ein bisschen an Installationen wie von Jenny Holzer erinnern, mit Revue-Elementen, mit Dingen, die eben halt sehr stark von einer eigenen Lichtregie abhängen.
Was hat denn Thomas Ostermeier inhaltlich aus der Drei-Groschen-Oper gemacht oder beziehungsweise vielleicht auch verändert?
Ja, er hat vor allem erst einmal einen historischen Rahmen gestellt, zu diesem Rahmen gesetzt, zu dem Geschehen auf der Bühne. Ich habe ja immer ein bisschen den Eindruck, dass manches, was auf der Bühne passiert zwischen den Figuren, zwischen Mackie Messer und Polly und all den verschiedenen anderen Huren und Nebenfiguren, dass all das noch ein bisschen die Spuren des Expressionismus trägt. Und Thomas Ostermeier hat einen quasi stummen optischen Kommentar dazugestellt mit drei großen LED-Paneelen, Rechteck, Kreis und Keil, also Grundformen der geometrischen Abstraktion und ein bisschen auch des Suprematismus. Und auf denen leuchten dann verschiedene Dinge aus aller Welt auf. Mal Planeten, mal kreisende Zahnräder, mal sind es auch Ausschnitte aus Konflikten in Zentralafrika. Also ein breites, quasi stummes optisches Begleitinstrumentarium zu dem Geschehen auf der Bühne.
Ostermeier hat zu diesem Stück gesagt, dass es jetzt noch mal eine unglaubliche Aktualität bekommen hat, obwohl er das ja schon viel länger geplant hatte. Wir hören mal rein in den O-Ton.
Dieser Stoff, auch als wir ihn schon überlegt haben, das ist ja schon anderthalb Jahre her, Frankreich gerade die Gelbwestenbewegung hinter sich hatte, die Reform der Rente vor Frankreich stand mit den Protesten, da war es schon aktuell mit dem, was jetzt gerade passiert. Ist es von einer Brisanz, dass es selbst mir manchmal den Atem verschlägt. Besonders wenn Biran, der Darsteller des McKees, am Ende dann den Originaltext von Brecht singt, wo er sagt, allen soll vergeben werden und alle bitte ich um Vergebung, allen Frauen, allen, denen ich was Böses angetan habe. Aber der Polizei möchte ich nicht vergeben. Und er bittet darum, den Polizisten mit schweren Eisenhämmern ihre Fresse einzuschlagen. Das ist Brecht, das ist original und das hat natürlich bei dieser Polizeigewalt, die wir gerade in Frankreich wieder erlebt haben und den Protesten jetzt dagegen, eine unwahrscheinliche Brisanz.
Das sagt Thomas Ostermeier, Eberhard Spreng. Ja, war das ein Abend mit aktueller politischer Sprengkraft?
Nein, man muss das aus dieser Aufführung herauslesen. Also so wie es Thomas Ostermeier es gerade erklärt hat, es ist im Brechtschen Text angelegt, das wird auch noch kommen, das kommt dann, wenn McKeith Abbitte leistet gegenüber allen, vor allem Frauen, die er schlecht behandelt hat. Das kommt also noch hoffentlich nach unserem Gespräch, kann ich in den Saal zurück und dann mir das dann auch noch anschauen. Nein, es gibt keinen direkten Bezug zu dem, was jetzt vor allem in den Banlieues, aber nicht nur dort geschehen ist. Es gibt nur eben halt diesen aus dem Text herauszulesenden Zusammenhang. Und Thomas Ostermeier macht eine viel zu elegante Inszenierung, als dass man sagen könnte, er kommt jetzt zu diesen rohen Ursprüngen von Brecht zurück. Denn Brecht wollte ja dem Bürgertum mit dieser Opernparodie den Spaß an der Oper verderben. Eigentlich passiert hier in diesem Opernfestival etwas anderes, weil so ganz großartige Stimmen wie die von Marie Oppert, sie ist Schauspielerin an der Comédie Française, es stimmt schon, eine Schauspielerin singt dort, aber sie hat in ihren Ursprüngen erst einmal eine wunderbare Gesangsausbildung hinter sich gebracht. Und so wie sie, singen sie eigentlich für meine Begriffe alle viel zu schön, viel zu opernhaft. Auch wenn man sagen muss, dass Maxime Pascal mit seinem Orchestre Le Balcon ganz wunderbar klare Klänge in den Raum stanzt. Also man hat selten das so schön artikuliert gesehen. Und was ich sagen würde, wer hier triumphiert, ist vor allem Kurt Weill. Denn seine ja wirklich unsterbliche Musik, diese moderne, funktioniert für mein Ohr, ich sage das natürlich als Theaterkritiker und nicht als Opernkritiker, immer noch ausgezeichnet.
Ja, das mutet ja allein durch die französische Sprache auch schon ganz anders an, als wir das hier in Deutschland kennen. Vielleicht noch mal kurz zum Schluss. Ist es also gut platziert, dieses Schauspiel auf dem Opernfestival in Aix-en-Provence oder dann doch eher ein Fremdkörper?
Nein, es ist absolut kein Fremdkörper. Es ist eher eine große Entfernung von dem, was Brecht wollte. Eben halt, es ist ein Theater, ein gesungenes Theater, das dem Bürgertum eigentlich den Spaß an der Brechtschen Oper wieder zurückbringt. Wir haben ja hier in Aix auch ein sehr bürgerliches Publikum und die feiern diese Inszenierung und sie feiern sie auch als ein Bestandteil dieses Opernfestivals.
Eberhard Spreng über die Eröffnung des Festivals in Aix-en-Provence mit Brechts Drei-Groschen-Oper, inszeniert von Thomas Ostermeier. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Wie kann ein Spiel spannend sein, wenn der Ausgang im Vorfeld feststeht, fragt Martin Seng in der Taz und bezieht sich dabei auf ein Computerspiel. Es heißt AEW Fight Forever und darin geht es um Wrestling. Jene Schaukampfsportart, bei der der Sieger oder die Siegerin schon im Vorfeld feststeht. Warum sich Millionen Menschen dafür im Realen interessieren, ist schon schwer zu verstehen. Aber warum nun auch noch im digitalen Kämmerlein? Für Seng ist das erst einmal eine Frage der Konkurrenz, denn Die weltweit größte Wrestling-Organisation WWE, World Wrestling Entertainment, hatte in den letzten 2 Jahrzehnten ein Monopol auf die milliardenschwere Industrie. 2019 trat dann mit AEW, All Elite Wrestling, erstmals ein ernstzunehmender Konkurrent in den Ring. Dieses Duell der Wrestling-Organisationen will der Neuling AEW nun auch auf dem Videospielemarkt austragen und sagt dem Platzhirsch den Kampf an. Und wie muss man sich das als Computerspiel-nicht-erfahrener Beobachter vorstellen? Was insbesondere den Fans auffällt, sind die kleinen Details, die das Spiel mit sich bringt. Die typischen Bewegungen der Wrestler sind sympathisch eingefangen, wie auch deren Tattoos und Kleidung. Zudem gibt es die Option, ein Exploding Barbed Wire Deathmatch zu spielen. Das ist genau das, wonach es klingt. Ein Match, in dem der Ring mit Stacheldraht eingekleidet ist und nach einiger Zeit explodiert. Der Computerspielekritiker der Taz scheint also ganz zufrieden mit dieser neuen Konkurrenz, bleibt aber noch die Frage, wie etwas spannend sein kann, dessen Ende doch schon vorher feststeht. Das erklärt Zeng so. Natürlich wird so getan, als ob alles echt und in der Realität verankert sei. Im Wrestling selbst nennt man dieses Phänomen K-Fab, den Versuch, die Illusion eines echten Wettbewerbs aufrechtzuerhalten. Ah ja, denken wir hier, und dass man ja vielleicht auch nicht alles verstehen muss. Beispielsweise auch, dass Stuttgart in der jährlichen Umfrage des Economist die einzige deutsche Stadt war, die an Lebensqualität dazugewonnen hat, während Städte wie Berlin oder Frankfurt am Main absackten. Tillmann Krause von der Tageszeitung Die Welt versteht das allerdings offensichtlich auch nicht. Schon hier umsteigen ist schlimm. Doch wehe, sie steigen aus. Das ästhetische Elend in Stuttgart herrscht heute leider überall. Eine schwäbische Klage, nennt Krause seinen Text und haut dann halbseitig auf die Schwabenmetropole ein. Sie können alles, außer Hochdeutsch, wie sie zugeben, und Städtebau. Sie haben kein Gefühl mehr für das urbane, wohlgefällige und stimmige. Und falls es doch Restbestände von Einwohnern geben sollte, die wissen, was eine ansehnliche Großstadt ausmacht, dann verschaffen sie sich kein Gehör. Ist mir egal, scheint die Devise so Krause. Schwer zu verstehen ist auch der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy, der in der Süddeutschen Zeitung versucht, die tagelangen Krawalle in Frankreich einzuordnen. Dabei appelliert er mit ordentlich Pathos an die Grande Nation. Wenn denn eines Tages die Ruhe eingekehrt sein wird, kommt es nicht allein auf Emmanuel Macron, sondern auf uns alle an, um in Frankreich einen neuen Moment der nationalen Einheit hinzubekommen. Und die Aufgabenstellung für diesen Moment der nationalen Einheit skizziert Lévy so. Wir müssen vor allem darauf achten, dass der Dialog zwischen Jugendlichen und der Polizei wieder aufgenommen wird. Die ewige Frage der Massenarbeitslosigkeit in diesen Stadtvierteln muss beantwortet und überwunden werden. Wir müssen das soziale Band erneuern, damit die Banlieue endlich aufhören, verfluchte Zonen der Republik zu sein, in denen Gangs herrschen und die öffentliche Hand nichts auszurichten vermag. Das klingt natürlich sehr gut. Nur wie das alles zu erreichen wäre, diese Antwort bleibt uns Lévy in der SZ schuldig.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.